Erste Könige, Kapitel 9. Wir haben hier ein bisschen längeren Text. Wir haben eigentlich zwei Texte, aber wir werden das eigentlich nur so ein bisschen stichpunktmäßig durchgehen, heute mit diesen Versen. Das Thema lautet Reichtum. Das ist mal ein ganz anderes Thema. Ich habe auch erst, als ich diesen Text gelesen habe und darüber gebetet habe, wusste ich mir erst nicht so einen richtigen Rat, aber dann kam es so über mich. Und ich habe in den Vorbereitungen etwas gelesen über Reichtum in einem Buch vom Spiegel Verlag aus 2009. Das Buch heißt Reichtum und Vermögen. Da schreibt ein gewisser Sebastian Steinsen Folgendes. Das Buch ist ganz interessant, da gibt es einige Bibelzitate auch drin. Obwohl es vom Spiegel ist, ja, man staune. Es ist nicht verwunderlich, schreibt er, warum gerade Reiche und Prominente als häufigste Vorbilder bei Jugendlichen auf ihrer Suche nach Orientierung und Identität genannt werden. Ihr merkt, da wir kommen auch wieder zu dem Thema von letzter Woche, Identität. Die Verfügungsgewalt über nahezu unbegrenzte Geldmittel verleiht ihnen eine nahezu göttliche Macht. Mag in der Bibel auch stehen, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr ginge, als dass ein Reicher in den Himmel käme. In unserer Gesellschaft hat der Reiche gar nicht mehr das Bedürfnis auf transzendentale Erlösung. Er schafft sich seinen Himmel schon zu Lebzeiten auf der Erde. Ausgestattet mit uneingeschränkter Macht erschaffen Reiche künstliche Lebenswelten, in denen sie sich bewegen können. So ist der Superreiche das quasi religiöse Surrogat. Wisst ihr, was das ist? Ersatz. Wow, ihr seid schlau. Ich wusste es nicht, ich muss nachgucken. Das quasi religiöse Surrogat, Ersatz oder Stellvertreter einer säkularen, konsumorientierten und sich selbst inszenierenden Gesellschaft. Er ist die Ikone der Reichtumsgesellschaft. Wir kennen sie alle, diese Ikonen. Ja? So mit Namen, die Clooneys, die Gates, die DiCaprios, die Kloses, Fußballspieler muss man ja auch nennen, ja, wenn man Reiche zitiert, das sind oft die Reichsten, sogar die Geisens. Ja. Ich merke, ihr wisst, wovon ich spreche. Die Tatsache, dass wir sie kennen, zeigt, dass wir uns irgendwie damit beschäftigen, in irgendeiner Form. Das Thema heute lautet Reichtum und wir schauen uns die reichste Person an, mal wenigstens der damaligen Geschichte, vielleicht auch der ganzen Geschichte, Salomo. Salomo war König, sein Vermögen wuchs in Spitzenzeiten umgerechnet jährlich um sage und schreibe 520 Millionen Euro in Gold. Das wird uns genau beschrieben, also uns wird die exakte Zahl genannt. Also er wäre mit Sicherheit heute in allen Schlagzeilen und Promi-Magazinen. Es gibt nur einen Unterschied zu den Superreichen der heutigen Zeit. Für ihn gilt nämlich genau das nicht, was ich eben gelesen habe. Nämlich er schuf sich weder eine künstliche Welt, noch ging es ihm um Selbstinitierung und auch nicht um den Himmel auf Erden. Und wir schauen uns jetzt erstmal seine Macht an. Seine Macht und sein Reichtum, erstmal seine Macht. Seine Macht diente nicht in erster Linie dazu, um sich selbst da was aufzubauen, sondern die diente zu seinem Auftrag, nämlich zur Friedenssicherung. Er war König und es war der König, er hat es als erster König geschafft von Israel, den Frieden so zu sichern, dass es eine total stabile Geschichte war. Wir sehen das anhand von zwei Beispielen. Zum einen gab es oben im Norden die Stadt Tyrus und auch Tyrus war eine der mächtigsten Städte und auch Nationen, Weltreiche sozusagen. Und diesem Staat stand ein gewisser Hiram vor. Er war ein mächtiger König, also im heutigen Libanon war dieser Staat gewesen. Und Salomo nutzte seinen Einfluss, um mit ihm ein Wirtschaftsabkommen zu schließen und auch einen Friedensvertrag zu machen. Und das waren schon richtige heiße Typen, diese Despoten, diese Tyrannen schon fast. Aber Salomo schaffte das, das irgendwie hinzukriegen. Selbst noch mit ihm einen Deal zu machen, mit dem Hiram nicht einverstanden war. Normalerweise, wenn die nicht einverstanden waren, dann gab es gerade Krieg. Und es wird uns interessanterweise ein Beispiel hier genannt, wo Hiram ziemlich sauer war auf Salomo und dennoch hatte Salomo ihn irgendwie im Griff gehabt. Ich lese euch das einfach mal vor. Im Kapitel 9, Vers 10 heißt es, und es geschah, als die 20 Jahre verflossen waren, in denen Salomo die beiden Häuser, das Haus des Herrn und das Haus des Königs gebaut hatten, haben wir uns angeschaut, wozu Hiram, der König von Tyrus, Salomo mit Zedern und Zypressenholz und Gold und ganz nach seinem Begehren versorgt hat. Also wir sehen auch da, Hiram hat praktisch geholfen, dieser Tyrann hat geholfen, den Tempel zu bauen. Das hat Salomo alles eingefädelt. Da gab der König Salomo dem Hiram 20 Städte im Land Galiläa. Wir wissen nicht warum. Normalerweise, also das war normalerweise nicht in Ordnung, einfach jetzt solche wichtigen Städte abzugeben. Hintergründe sind uns nicht bekannt. Und Hiram, wird uns dann erzählt, zog aus von Tyrus, um die Städte anzusehen, die ihm Salomo gegeben hatte, aber sie gefielen ihm nicht. Und er sprach zu Salomo, was sind das für Städte, mein Bruder? Ja, mein Bruder nennt er ihn, die du mir gegeben hast. Und er nannte sie Land Kabul. Kabul heißt übertragen gut für nichts. Ja. Keine Ahnung, ich vermute mal, das Kabul, was ihr kennt, was wir kennen, hat wahrscheinlich eine andere Bedeutung. Auf jeden Fall, das ist die Übersetzung. Er nannte es einfach Land Kabul. Die Dörfer gefielen ihm nicht, die er da eingekauft hatte für viele, viele Millionen Euro umgerechnet. Ja. Und trotzdem gab es keinen Krieg daraus, weil Salomo diese Sache da irgendwo im Griff hatte. Ich vermute auch, dass uns deshalb diese Geschichte erzählt wird. Aber er hatte nicht nur Frieden geschaffen mit diesem nördlichen Reich, sondern im Süden gab es auch einen potenziellen Feind, das waren die Ägypter. Und die wurden natürlich von dem Pharao angeführt. Und es wird uns im Vers 16 berichtet, denn der Pharao, der König von Ägypten, war heraufgekommen und hatte Geser eingenommen, also auch eine Stadt, und mit Feuer verbrannt und die Kanaaniter, die in der Stadt wohnten, getötet. Also die haben ganz schön gewütet da unten. Ja. Und er hatte es seiner Tochter, der Gemahlin Salomos, als Mitgift mitgegeben. Aha, Salomo hatte also eine Tochter vom Pharao geheiratet. Ob das jetzt richtig oder falsch war, also jetzt biblisch kann ich euch das schon vorwegnehmen. Heute Morgen konnten sich manche Leute gar nicht mehr nachher auf die Predigt konzentrieren, weil sie hatten den Eindruck, ich rechtfertige, dass Salomo hier so Dinger gedreht hat und so viele Frauen hatte. Das sage ich nicht. Das war nicht gut. Das werden wir auch später sehen. Das hat ihn auch letztendlich zu Fall gebracht. Die vielen, vielen Frauen, die er hatte. Also ihr lieben Frauen, nichts gegen euch. Ja. Salomo hatte da ein Problem gehabt. Das war nicht das... Ja. Aber das Ding ist das, Salomo hatte mit Sicherheit einige dieser vielen Frauen, das waren keine Liebesbeziehungen, sondern das waren einfach politische Deals. Damals wurden politische Bündnisse geschlossen, wie mit dem Pharao. Der Pharao schloss ein Bündnis mit Salomo, indem er seine Tochter Salomo gab. Seid froh, dass wir heute nicht mehr diese Zeiten haben. Ja? Also ich bin froh. Auf alle Fälle war das eine Geschichte, wo Salomo für das Volk Frieden sorgte, indem er diese Frau, ich weiß jetzt nicht, ob sie so wahnsinnig attraktiv war, ja, auf jeden Fall hat er sie sich genommen, damit Frieden da ist. Das wird uns hier berichtet. Also, zum anderen nutzte er diese Macht, die er hatte, zum erleichterten und guten Leben der Nation. Es wird uns nämlich weiter berichtet im Kapitel 9, Vers 22. Aber von den Söhnen Israels machte Salomo keine zu Leibeigenen, sondern sie waren Kriegsleute und seine Diener und seine Fürsten und seine Wagenkämpfer und Oberste über seine Wagen und über seine Reiter. All die anderen Frondienste und diese ganzen Sachen, alles was so an Kohlenschaufeln war, arbeiten war, taten Gastarbeiter und Kriegsgefangene. Auch hier hatte er einen Vertrag gemacht mit Hiram und so weiter. Ja. Also zusammenfassend, ich kann jetzt nicht auf jedes Detail hier eingehen. Zusammenfassend möchte ich euch nur sagen, das Gegenteil von dem, was wir sonst so von den Reichen lesen. Wir haben eben gelesen, ausgestattet mit uneingeschränkter Macht erschaffen Reiche künstliche Lebenswelten, in denen sie sich bewegen können. konnten oder können. Er schuf sich keine künstliche Lebenswelt und ein paar Yachten und sonst irgendwas, damit er ein bisschen happy, damit er glücklich ist, sondern es ging ihm tatsächlich darum, damit er das machen konnte, wozu er berufen war, nämlich König zu sein und dafür zu sorgen, dass das Volk Frieden hat. Das war sein Ministry, seine Aufgabe gewesen. Und dafür setzte er sein Reichtum ein. Okay, bevor wir zum Eigentlichen kommen, nämlich zu der Frage, was hat das jetzt mit uns zu tun, möchte ich kurz mal auf sein Reichtum noch eingehen. Und dazu, wer eine Bibel dabei hat, übrigens habe ich das eben nicht gesagt, wir haben heute den Text nicht auf der Folie, sondern ich möchte euch ermutigen, eure Bibel mitzubringen. Ihr habt sie alle dabei, oder? Hier irgendwo, oder? Das ist heute so einfach. Ladet euch mal Olive Tree runter oder 1000 Sachen gibt es als Gratis-App, die Luther 1912 gibt es sogar gratis dazu. Und dann könnt ihr mitlesen und ihr könnt euch Notizen machen. Zwei Dinge, die man immer dabei haben sollte, wenn Wort Gottes gelehrt wird. Weil wir haben nicht so ein Hirn, dass wir alles behalten können. Bibel, Notizheft. Nicht, weil ich hier so super neue Offenbarung von mir gebe, aber es ist echt tatsächlich so, wenn man sitzt und hört Wort Gottes, dann kommt einem irgendwas plötzlich in den Sinn und das muss man eigentlich aufschreiben. Wir können uns gar nicht so viel behalten. Ich kann es wenigstens nicht. Gut, also zurück zu seinem Reichtum. Wir schauen uns das an im Kapitel 10 ab Vers 14. Dazwischen ist die Geschichte von, wer weiß das? Die Königin von Saba, genau. Da werden wir uns nächste Woche den Film anschauen mit Jule Brynner, genau. Nein, das trauen wir uns nicht an. Das ist ein großer Quatschfilm. Aber wir werden uns diese Geschichte anschauen in 2 Wochen, nicht nächste Woche, in 2 Wochen. Und das ist eine richtig, richtig spannende Sache mit dieser Frau. Die zitiert Jesus sogar, diese Geschichte. Und dann finden wir die Sache von dem Reichtum und das möchte ich vorwegnehmen. Also, da wird uns zum einen berichtet, das Gewicht des Goldes aber, das bei Salomo in einem Jahr einging, Vers 14, betrug 666 Talente Gold. Jetzt reiten wir bitte nicht so sehr auf der Zahl rum. Es gibt da die haaresträubendsten Auslegungen zu dieser Zahl. Ihr kennt die Zahl, oder? Das ist die Zahl der Antichristen. Ich habe mir erst überlegt, ob ich heute was zum Antichrist eine Predigt halte, aber das hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Meines Erachtens nach... Das ist einfach eine Zahl, okay? Es ist auch die Zahl des Antichristen, aber es kann ja sein, du hast die Zahl auf deinem Nummernschild stehen und weißt gar nichts davon, also dass das irgendwie gefährlich ist. Da musst du jetzt nicht unbedingt wechseln oder so, das Nummernschild rumdrehen. Es hat eine andere Bedeutung, ja? Aber hier waren es die Zahl 666 Talente und ich habe das mal ausgerechnet, bei einem heutigen Kilopreis Gold von 30.000 Euro kommen wir tatsächlich auf sage und schreibe 519 Millionen Euro jährlich. Und dazu wird uns berichtet, er hatte noch sogenannte Langschilde gehabt in Vers 16 aus gehämmertem Gold, aus 600 Schägel Gold. Pro Schild wäre der heutige Wert 150.000 Euro. Und. Was ganz faszinierend, das wird uns berichtet, im Vers 18 hat er einen Thron aus Elfenbein. Okay, zugegeben, ich weiß nicht, warum man einen Thron aus Elfenbein braucht. Und auch zugegebenerweise, ihr lieben Tierschützer, ich gehe mal davon aus, das ist alles richtig abgelaufen, wie das da mit dem Elfenbein gelaufen ist. Aber er hat es aus der ganzen Welt hat er es herbeigebracht. Und dieser Thron war mit Gold überzogen. Ich habe euch mal ein Bild von dem Thron mitgebracht, beziehungsweise ein Gemälde. Ja. Da ist die Königin von Saba übrigens. Sarah hat gesagt, ich soll heute Abend nicht sagen, dass das Bild ein bisschen kaschiert ist, damit es jugendfrei ist. Ich habe das nämlich erst später gesehen, dass die war nicht so ganz gut bekleidet, die Frau. Deswegen musste ich da ein bisschen was drüber machen. Auf alle Fälle kann man sich ein bisschen was ausmalen davon, ja, wie dieser Thron aussah. Zum Beispiel steht in Vers 20, es gab 12 Löwen, 6 auf jeder Stufe, natürlich auch keine echten Löwen, sondern die waren in Gold gegossen. Und das heißt, etwas derartiges ist niemals in irgendeinem Königreich gemacht worden. Nichts war aus Silber. Dieses achtete man zur Zeit Salomos nicht. Salomos Weisheit, Vers 23, war größer an Reichtum, so war der König Salomo größer an Reichtum und Weisheit als alle Könige auf Erden. Vers 25, sie brachten, von allen Ecken kamen sie herbei, brachten ihm Geschenke, silberne und goldene Geräte, Kleider, Waffen, Gewürze, Pferde, Maultiere, Jahr für Jahr. Und Salomo brachte auch Streitwagen und Reiter zusammen, sodass er 1400 Streitwagen und 12.000 Reiter hatte. Also das war seine Armee sozusagen gewesen, ja, die er in die Wagenstätte und zum König nach Jerusalem legte. Und es heißt im Vers 27, und der König machte das Silber in Jerusalem an Menge den Steinen gleich. Also du fragst dich vielleicht, warum musste der so einen Prunk haben? Er hat es halt gehabt, ja, was machst du mit so viel Gold? Dann gießest du dir halt einen Thron und machst dir da so ein paar Dinger da, das paar Löwen da. Also wir können jetzt darüber denken, was wir wollen. Natürlich haben wir so unsere Meinung über Reiche und Reichtum. Aber jetzt komme ich so langsam zum Punkt. Der Reichtum war nicht das, woran das Herz Salomos hing. Reichtum war für Salomo weder die Grundlage, auch wenn er auf so einem Thron da saß, auch nicht Ziel seiner Macht. Sondern bei Salomo war das schlichtweg eine Folge. Man könnte auch mit anderen Worten sagen, Salomo als Begleiterscheinung ist der Kerl reich geworden. Ja? Gott hat ihn tatsächlich gesegnet. Und er hatte materiellen Segen gehabt. Aber Gott konnte ihn auch mit materiellem Segen segnen, mit Geld, mit Reichtum, mit Gold, weil ihm das nicht das Genick gebrochen hat. Salomo konnte schlichtweg mit Geld umgehen. Du sagst vielleicht, ja, aber Salomo ist doch zu Fall gekommen. Das werden wir uns auch noch anschauen. Tatsächlich ist er am Ende zu Fall gekommen, aber nicht durch Gold, sondern durch seine vielen Frauen. Ja? Und das ist der Punkt. Wir wollen heute über Reichtum reden. Und zum Ersten, ich habe da drei Punkte. Das Erste ist eine Frage nach der Grundlage. Ich habe eben gesagt, Reichtum war nicht die Grundlage im Leben von Salomo gewesen. Wie hat es eigentlich angefangen bei Salomo? Die von euch, die am Anfang von dem ersten Könige hier waren, erinnern sich daran, dass Salomo am Anfang einen Traum hatte. Und Gott fragt ihn am Anfang dieser Königsherrschaft, Salomo, was willst du haben? Was hättest du geantwortet? Du stehst am Anfang, sollst ein großes Reich regieren, hast nicht die Mittel, um das zu tun. Und Gott fragt dich, was willst du haben? Nun, ich hätte als Erstes gesagt, okay, ich brauche erstmal Leute, die ich anstellen kann, die den nötigen Krebs haben, weil Ehrenamtliche haben ja relativ wenig Zeit. Ja? Und das kostet Geld. Dann muss ich natürlich die Armee aufrüsten und das kostet auch Geld. Ich will ja nicht so Zustände haben wie hier in der Bundeswehr, ja? Versteht ihr? Das kostet auch Geld. Dann brauche ich gute Sozialleistung. Ich möchte das Volk zufriedenstellen. Ich möchte, dass das Volk zufrieden ist. Deswegen ist es wichtig, dass Armut bekämpft wird. Auch das braucht Geld. Das braucht Investitionen. Ich brauche Sicherheit. Und natürlich auch einen anständigen, geregelten Königshof mit allem drum und dran. Natürlich musste er auch verhandeln mit den Nachbarstaaten. Auch das kostete Geld, Investitionen. Also Geld, Geld, Geld. Aber was wünschte er sich? Bevor er überhaupt Gott antwortet auf seine Wünsche, sagt er im 1. Könige 3, Vers 7, ich bin ein kleiner Knabe und ich weiß nicht aus, noch einzugehen. Das ist das Erste, was Salomo Gott sagt. Ich bin ein kleiner Knabe und weiß nicht aus, noch einzugehen. Und das sagt er nicht, weil er Minderwertigkeitsgefühle hatte, sondern weil er, und jetzt sind wir wieder bei der Predigt von letzter Woche, weil er authentisch ist. Er ist authentisch. Er ist ehrlich mit sich selbst. Das, was uns oft schwer fällt. Und es ist letztendlich eine Frage der Identität. Wir haben da draußen einen Haufen reicher Idis, die sich nach außen hin inszenieren, dass sie richtig gut dastehen. mit ihrem Geld, mit dem, was sie sich leisten können, aber hinter der Fassade ist nur warme Luft. Im Buch von diesem Sebastian Steinsen heißt es, jetzt hört mal genau hin, er stellt das so ein bisschen dar wie so ein Schauspiel, ja, ihr wart alle schon im Theater gewesen. Er sagt, Geld wird zur wesentlichen Grundvoraussetzung für die Inszenierung des Ichs mit einer Fülle von Requisiten ausgestattet. Und je größer das Budget, desto bunter das Bühnenbild. Wer in unserer Welt über genügend Geldmittel verfügt, ist in der Lage, ein grenzenloses Schauspiel zu schaffen. Also wieder eine Identitätsfrage, wie letzte Woche. Wir können uns eine Identität schaffen mit genügend Reichtum, mit genügend Kohle. Und darum, und das wirkt wieder komischerweise als Vorbild für andere, dem nachzuahmen. Diese Leute schaffen sich ihre Identität auf dieser Grundlage. Zum Beispiel auf der Grundlage des Reichtums. Und das war nicht so bei Salomo. Er war zum einen authentisch. Zum anderen kommt er jetzt zu Gott mit seinem Wunsch, den er hat. Und er sagt Gott in 1. Könige 3, Vers 9, darum gib denn deinem Knecht ein hörendes Herz, beziehungsweise 2. Chronik wird das ergänzt, Weisheit und Erkenntnis. Mit anderen Worten, pfeif auf Geld, pfeif auf falsche Identitäten. Pfeif auf das ganze Zeugs. Gott, ich möchte nah bei dir sein. Ich will keine falsche Identität. Salomo hätte das gebraucht. Er stand am Anfang, er war ein junger König. Er hatte Feinde um sich herum gehabt. Und wir haben uns das alles im Detail angeschaut. Aber er baut sich keine Fassade auf. Sondern er sagt, Gott, das Einzige, was ich will, ich möchte deine Nähe, ich möchte, dass dein Geist in mir ist und dass ich dich verstehen kann und dass ich genau hinhören kann, was du zu sagen hast, was du willst. Alles andere ist mir egal. Im 1. Korinther 3, Vers 11 steht, schreibt Paulus, einen anderen Grund, oder wir reden hier von Grundlage, auf welcher Grundlage stehen wir? Und er schreibt hier, eine andere Grundlage kann niemand legen, außer der, die gelegt ist, nämlich Jesus Christus. Wenn aber jemand auf einen anderen Grund, und dann nennt er zum Beispiel Gold, lassen wir es mal dabei, auf Gold baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen. Wir haben eben von der Wiederkunft Jesu gesungen oder was passiert danach, was passiert mit dem Leben danach oder was passiert überhaupt in ein paar Jahren, was passiert, wenn plötzlich der ganze Reichtum zusammenbricht. Und hier heißt es, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil ein Feuer geoffenbar wird. Mit anderen Worten, irgendwann wird dieses Fundament weg sein. Und dann kommt es darauf an, worauf stehe ich, auf welchem Fundament. Und Paulus schreibt an die Korinther, es gibt ein Fundament, das trägt. Und das ist Jesus Christus. Das ist Jesus Christus. Und Salomo hat das kapiert. Und er fragt Gott, 1. Könige 3, Vers 9, noch in diesem Traum, Gott, wer vermag dieses, dein gewaltiges Volk, zu richten? Und das ist genau der richtige Ansatz. Die Frage sollten wir uns alle stellen. Gott, wer kann in diesem Leben richtig zurechtkommen? Wie soll ich das Leben richtig führen? Wie soll ich das machen? Ich stehe hier in einem Leben, ich stehe in einem Lebensprozess, in einem Lebensstil und ich gestehe ein, ich schaffe das nicht. Und das ist wichtig. Die Lösung ist halt eben nicht mein Stand, ist nicht Reichtum, ist nicht Macht. Ich brauche eine Grundlage, die trägt. Ich brauche eine Grundlage, die trägt. Und wenn du dann sagst, ich brauche dich, Gott, dann kann was passieren. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn du das glaubst, dann ist die Frage, wie lebst du das? Wie setzt du das um? Wie machst du das? Interessant, Jesus macht es sich selbst zu nichts. Philipper 2 berichtet uns das. Er nahm Knechtsgestalt an, er verließ die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte. Wir können das jetzt mal materiell ausdrücken. Er verließ die Herrlichkeit, er hatte alles gehabt. Alles. Und er verließ diese Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, machte sich selbst zu nichts, wurde ans Kreuz geschlagen, quasi nackt. Man hatte ihm die Kleider abgerissen, wie ein Symbol. Er hat sich selbst nackt gemacht oder machen lassen, um uns
aus unserer falschen Herrlichkeit rauszunehmen, aus unserer Scheinwelt rauszunehmen, die scheinbar trägt, die aber nur so lange trägt, wie es funktioniert. Ich finde das Lied eben, was wir gesungen haben, das passt bombastisch. He gives and takes away. Das, und wir wissen das alle, das mit dem Wohlstand, mit dem, was wir haben, das hält nur so lange, wie es uns gut geht. Wenn da irgendwas weggeht, irgendwas wegbricht, dann ist alles kaputt. Aber wenn du das Fundament hast in Jesus, das ist übrigens auch so ein Hiob-Zitat, ja, dann kann wirklich alles zusammenbrechen. Und dann kannst du das singen, hey, selbst wenn da gar nichts mehr da ist, wenn er alles wegnimmt, natürlich ist das schwer, natürlich kann ich mich nicht das Keep Smiling hinstellen, aber ich habe eine Grundlage und die hält. Und die Grundlage ist Gott. Deswegen, Jesus machte sich selbst zu nichts, er entblößte sich, damit ich seine Identität annehmen kann. Aber da kommen wir wieder zum Punkt 1, das geht nur, wenn ich bereit bin, mich auch zu entblößen vor Gott. Versteht ihr? Dass ich meine Maske fallen lasse, Salomo, ich bin ein armes Kind, vor das Kreuz komme, mich vor ihm niederwerf und im Grunde genommen alle Hüllen fallen lasse vor ihm. Und dann sage, Jesus, du siehst mich, so bin ich. Und jetzt mach du das, ich will dir ähnlich sein. Wiederholung von letztem Mal, genau das hat er gemacht. Und das ist Glaube. Darum ist Jesus gekommen, um uns zu erlösen. Er ist gekommen, um uns von Sünde zu erlösen. Und manchmal ist die größte Sünde, ist das, dass wir unseren Götzen nachlaufen, die wir haben, unser eigenes Ich. Auch das haben wir eben alles gelesen in diesem Buchzitat. Ich möchte euch mal im zweiten Punkt zeigen, wenn die Begleiterscheinung zur Grundlage und zum Ziel wird. Also wir haben eben gesagt, in dem Fall bei Salomo, ja, die Begleiterscheinung war Geld oder was auch immer, Wohlstand. Und wenn das zur Grundlage und zum Ziel wird, Reichtum als Grundlage. Hier möchte ich nur mal was zitieren, wieder aus diesem Buch. Auch wieder ziemlich fromm jetzt hier. Als Mose vom Berg Sinai hinabgestiegen war, musste er mit ansehen, wie das Volk Israel einen neuen Gott verehrte. Aus Gold hatten sie ein Kalb geschaffen und tanzten nun um das Götzenbild. Obwohl Moses das Kalb seinerzeit zerstören ließ, so Spiegelbuch, ja, obwohl Mose das Kalb seinerzeit zerstören ließ, hat es die Zeit überdauert und glänzt heute strahlender denn je. In den modernen Konsumtempeln und Shoppingmalls führt unsere Gesellschaft jeden Tag aufs Neue einen Tanz um neue Götter auf. Ja, Gerber und Milaneo lassen grüßen. Reichtum und Konsum sind nicht nur Leitbilder, sondern zunehmend auch das Bindeglied dieser Gesellschaft. Was früher auch die Aufgabe der Religion war, nämlich die Zusammengehörigkeit einer spezifischen Gruppe zu definieren, wird in unserer heutigen Zeit durch Konsum bzw. Geld abgelöst. Reichtum gewinnt eine religiöse Aura. Ein Umstand, den schon Marx zu beschreiben wusste. Marx habe ich auch noch nie zitiert hier. Seine These war, dass der religiöse Götzendienst, den die vormoderne Welt huldigte, in der bürgerlichen Gesellschaft nur durch einen neuen ersetzt wird, den ökonomischen. Das Heilsversprechen der Reichtumsgesellschaft entfaltet dabei seine ganze Kraft, denn die Erlösung gibt es nicht erst im Transzendentalen, sondern im Hier und Jetzt. Nicht nach dem Tod wartet das Paradies, es ist käuflich und schon zu Lebzeiten verfügbar. Das ist die Message. Und in dieser Zeit leben wir. Und vielleicht sind wir als Christen schon mehr verseucht, als wir das überhaupt für wahr halten. Das heißt im 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 17, den Reichen in dieser Welt gebiete. Das sind übrigens wir. Das sind wir. Du sagst, ich bin aber armer Student. Hey, setz dich mal in den Flieger, geh irgendwo in die dritte Welt und mach einen Einsatz oder irgendwas und dann fragst du mal die Leute, was die von dir halten. Allein schon die Tatsache, dass wir in der Lage sind, uns in einen Flieger zu setzen und irgendwie das Geld zusammenzukratzen, zeigt, dass wir reich sind. Ja, wir sind reich und wir gehören zu dieser Gesellschaft. Den Reichen dieser Welt gebiete, schreibt Paulus an den Timotheus, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen, Grundlage, auf den unsicheren Reichtum. Reichtum ist unsicher? Ja, ist unsicher. Auch wenn Schäuble behauptet schon seit ein paar Jahren, dass die Krise vorbei ist. Reichtum ist unsicher und das Ding kann jederzeit zusammenkrachen. Sondern auf Gott, der uns allen alles reichlich darbietet, es zu genießen. Was nicht heißt, dass Gott uns wiederum Reichtum verspricht. Das ist nämlich auch schon wieder eine Theologie, die vorne und hinten Blödsinn ist. Wohlstandstheologie. Da wird dir versprochen, gib Geld, damit du mehr Geld bekommst. Ja, mal so Kurzversion.
Fehler Nummer zwei. Reichtum als Grundlage, Fehler Nummer zwei, Reichtum als Ziel. Wenn ich das habe, dann. Das hängt oft mit Reichtum zusammen. Unser Berufsleben, unsere Freizeit, Bildung. Warum? Wir haben es eben gehört. Ja? Ich zitiere nochmal, Geld wird zur wesentlichen Grundvoraussetzung für die Inszenierung des Ichs mit einer Fülle von Requisiten ausgestattet. Und hier sind wir alle am Inszenieren. Und haben unsere Requisiten. Je größer das Budget, desto bunter wird das Bühnenbild. Wer in unserer Welt über genügend Geldmittel verfügt, ist in der Lage, ein grenzenloses Schauspiel zu schaffen. Auch hier, wir sind Teil unserer Gesellschaft. Ich will jetzt nicht versteht mich nicht falsch, ja. Ich lehre hier nicht, ich bringe hier nicht noch eine Armutstheologie von hier vorne irgendwie, ja. Aber allein, guck mal, mit welchen Klamotten wir rumlaufen. Wir laufen halt nicht mit Klamotten aus den 70ern rum. Wir achten darauf, ja. Wir wollen mit der Mode ein Stück weit wenigstens mitgehen. Das Grümpel, was wir hier rumtragen, ja, da reicht halt nicht mehr das iPhone 4, da muss halt das Neue kommen. Ja? Ich meine, du hast wahrscheinlich noch ein Handy von vor 20 Jahren. Ja. Mein Bruder hat auch noch so ein uraltes und ist ganz stolz darauf. Ich bin stolz, dass ich nicht dem Konsum verfallen bin. Ja. Aber es hängt halt wieder an der anderen Ecke. Irgendwo hängen wir drin in diesem System. Das kann zum Beispiel auch in der Position sein, in der Firma. Eine Firma weiß genau, wie sie dich krallen kann, wie sie dich weiterbringen kann, mit einer höheren Position, wo du mehr Einfluss hast, wo du mehr Geld verdienst, mehr Geld bekommst, wo du vielleicht noch einen Dienstwagen bekommst und das Handy auch noch gerade dabei und wenn du eine Reise machst, gibt es noch ein Upgrade in die Business Class und. Oder ein Häuschen, ja, ein Eigenheim, was man sich dann anschafft und was man dann endlich abbezahlt hat, kurz vor dem Tod, damit man es noch genießen kann, ja, so ein paar Jahre. Das sind Leute bereit. Das habe ich auch schon hier erlebt. Es sind Leute, manche Menschen sind bereit, ihre Berufung, ihre Lebensberufung aufzugeben, vielleicht sogar ihre Ehe aufzugeben, nur weil zum Beispiel die Firma sagt, wir möchten aber, dass du das so und so machst. Und es ist manchmal sich ja, gut zu fragen, warum mache ich das? Was ist das Ziel dahinter? Und es fängt eigentlich schon bei Mäxchen und Klärchen vielleicht bei dir zu Hause an, ja? Bei kleinen Kindern, wo man möchte, dass sie das gut machen. Ja? Oh, als Elternabende, was wird da gefeilscht über irgendwelche Kommastellen, ja? damit das Klärchen halt doch noch aufs Gymnasium kann. Das ist ja jetzt auch abgeschafft, jetzt darf ja jeder aufs Gymnasium gehen. Ja? Und damit ja gewährleistet ist, dass das Klärchen mal einen Studienplatz bekommt, damit es halt mal eine gute Zukunft hat. Und manchmal ist dann auch wichtig, sich zu fragen, warum denn eigentlich? Ja, wie kleine Kinder. Wenn Kinder klein sind, fragen sie immer, warum? Kind, wir wollen essen. Warum? Weil das wichtig ist. Warum ist das wichtig? Ja, manchmal kommt man dann in so eine Situation, wo man keine Antwort mehr hat. Ja? Wir haben hier extra unsere Lacher engagiert. Es war jetzt nur ein Witz. Nein, versteht ihr? Nein, der Punkt ist der, ich hoffe, ihr versteht mich auch richtig, mir geht es nicht darum, das werde ich auch gleich noch sagen, dass das alles Mist ist, ja? Aber es ist nur die Frage nach dem Warum. Hänge ich irgendwo in einem System drin, dass es eigentlich um Reichtum geht? Das heißt im 1. Timotheus 6, Vers 9, die aber reich werden wollen. Du sagst vielleicht, ich will aber nicht reich werden, aber vielleicht gibt es Dinge, gibt es Indizien, wo du hin willst und das geht halt eben nur mit reich sein. Ja? Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, da schwingt das Wort Habgier mit, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel allen Böses ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und vom Glauben abgeehrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Tim Keller schreibt in seinem Buch, es ist nicht alles Gott, was glänzt. Habt ihr das schon mal gelesen? Wer hat das gelesen? Viel zu wenig. Bestellt euch das noch heute Abend. Irgendwo online, ich sage jetzt nicht bei welchem Online-Verlag, das habe ich schon mal gesagt, da habe ich fast Prügel bekommen.
Das ist ein ganz goldenes Buch. Wir leben ja die Farbe, ja. Das ist richtig gut. Er schreibt Folgendes. Jesus warnt die Menschen viel häufiger vor Habsucht als vor Sex. Ich denke, manchmal ist so Thema, geht mir auch so, ich warne dann manchmal, spreche dann manchmal ja, die Gefahr der Pornografie und diese ganzen Sachen. Ja, aber Tim Keller sagt, Jesus warnt die Menschen viel häufiger vor Habsucht als vor irgendwelchen Sexsünden. Trotzdem gibt es kaum jemanden, sagt er, der eingesteht, habgierig zu sein. Hast du schon mal einen getroffen? Darum wäre es sinnvoll, sagt er, wenn wir zunächst mal die Arbeitshypothese akzeptieren würden, Habgier könnte auch mein Problem sein. Interessant, oder? Eine Arbeitshypothese, nimm das mal mit. Nimm das mal mit, bau das mal ein. Vielleicht ist das auch mein Problem, Habgier. Jesus meint mit Habgier zum einen die Liebe zu Geld. Und das sagst du vielleicht, habe ich nicht, kein Problem. Und dann sagt er weiter, als auch die Sorge um den Besitz. Die Sorge, die Rechnung zu zahlen. Oh, ja. Wie oft beschäftigt mich das? Wie gesagt, auch hier, es gibt berechtigte Dinge, wo man sich sorgt, wo man arbeitet, wo man sich Gedanken macht, aber es gibt auch eine Sorge, die kann in eine Art Gier hineinführen, eine Sünde. Zum Beispiel, wie könnte ich mehr verdienen? Und das beschäftigt dich. Was sollte ich mir unbedingt anschaffen? Oder Unbehagen über den anderen, der sich halt eben mehr leisten kann. Oder wie kann ich mich noch besser absichern? Oder die Behauptung, die ich schon oft gehört habe, ich kann keinen Zehnten zahlen. Was ist der Zehnte? Wenn du neu in diesen Gefilden bist, sagt dir das gar nichts. Gott hat im Alten Testament dem Volk gesagt, gebt 10% eures Einkommens weg ins Reich Gottes und prüft mich mal darin. Wenn ihr das macht, das ist ein Test. Er sagt an einer Stelle in der Bibel, prüft mich. An dem 10% deines Einkommens, gebt das ins Reich Gottes und prüft mich, ob ich nicht die Toren des Himmels aufmache und euch segne. Das hat wiederum nichts mit Wohlstandsevangelium zu tun. Gott will damit nur eins sagen. Es ist wichtig, dass du dem Geld mal sagst, wer der Boss ist. Nämlich nicht das Geld. Nämlich wenn das Geld der Boss ist, dann ist es Mammon, sagt Jesus. Dann wird es zum Gott. Dann bestimmt das Geld, was du tust und nicht tust. 10%, und das ist eine ganz interessante Sache. Gib das mal. Mach das mal. Auch wenn du armer Student bist, dann ist es ja viel weniger. Ja? Wenn du viel Geld verdienst, ist es viel mehr. Also sei froh, dass du wenig hast. Oder Ehekrach. Häufig ist Geld die Ursache. Der Mann behauptet, die Frau würde Geld verschwenden. Die Frau behauptet, der Mann sei geizig. Tim Keller nennt das beides mal Götzen, Habgier. Und er sagte, das Geld wird benutzt, um in den persönlichen Himmel hineinzukommen. Beim Mann ist es vielleicht, er braucht das Geld als Grundlage, um sich sicher zu fühlen. Oder auch für Statussymbole. Und die Frau braucht vielleicht das Geld als Grundlage schlichtweg, um Anerkennung zu haben, um attraktiv zu sein. Das ist ein Beispiel. Weil das vielleicht ihr persönlicher Himmel ist. Es gibt also viele, viele Möglichkeiten. Das Wesentliche, was ich euch uns mitgeben möchte, ist, wenn die Grundlage richtig gelegt ist, ist Reichtum unwesentlich. Zurück zu Salomo. Von ihm können wir lernen, wir haben das gesehen, das, was wir letzte Woche uns angeschaut haben. Er war erstens authentisch, kann uns relativ einfach fallen. Ja, lass die Hosen runter vor Gott. Ich sage mal jetzt im übertragenen Sinne, ja, dass du einfach sagen kannst, ich kann ehrlich sein vor Gott. Ich muss keine Masken tragen. Ich muss kein Schauspiel machen. Ich brauche das nicht. Und wir leben in einer Zeit, wo wir das meinen, wir müssten das. Wenn du nicht mithaltest, dann bist du. Das fängt bei dem Äußeren an, das geht über die Figur und über alles. Weil es gibt einen Status quo, den musst du erfüllen. Und diesem Götzen musst du hinterherlaufen. Und wenn du vor Jesus bist, und das ist so toll, wir können vor Jesus sein. Jesus hat sich selbst zu nichts gemacht. Tiefer geht's nicht. Ich kann zu Jesus kommen und ich bin von ihm wertgeachtet und er nimmt mich an. Und dann sage ich, Jesus, ich will in dir sein. Ich möchte, dass ich in dein Bild hineingestaltet werde. Und er gibt mir eine völlig neue Identität, dass ich diese Identität nicht habe in Materialismus, in all diesen Dingen. Vielleicht die größte Hammergeschichte überhaupt, diese Sache. Dass ich das verstehe. Und dann, das dritte haben wir uns letzte Woche angeschaut, Loyalität, das ist das Umsetzen. Wir hören so viel, aber das muss man machen. Ich habe eben vom 10. gesprochen. Im Grunde genommen gehe ich heute Abend an meinen Account online und so weiter und ich gebe ein 10%. Und bitte jetzt sagt nicht, aha, die Chapel braucht Geld. Ja? Wenn du das denkst, dann gib dein Geld sonst wohin. Ja? Spende es die Stiftskirche oder so irgendwas. Ja? Aber darum geht es. Es geht nur darum, dass du sagst, ich setze das um. Ich setze das um. Ich werde euch gleich jetzt zum Schluss auch noch ein paar Tipps dazu geben. Aber zum einen möchte ich euch eine Person vorstellen. Und zwar habe ich das schon mal gemacht im Gottesdienst. Ich hatte nämlich vor einem Jahr mit meiner Frau zusammen, haben wir uns einen Vortrag angeschaut, den habe ich irgendwie per Mail zugeschickt bekommen von Rick Warren. Und ich habe damals gedacht, Rick Warren, das gucke ich mir nicht an. Hab so meine Meinung gehabt, ja. Wir haben ja alle unsere Meinung. Und dann habe ich es mir aber doch mal angeschaut und das hat mich so beeindruckt, ich habe es dann gerade mit meiner Frau auch nochmal angeschaut. Er hat zum einen über Reichtum geredet. Wisst ihr, dass Rick Warren vermutlich mit ziemlicher Sicherheit der reichste Pastor der Welt ist? Der ist Millionär. Kennt ihr das Buch Purpose Driven Life, Leben mit Vision? Kennt ihr das? Das Buch ist alles eines der meist übersetztesten und verbreitetsten Bücher. Nach der Bibel darf man ja gar nicht sagen, das hört sich ja schon fast. Aber das Buch ist tonnenweise produziert worden. Und dann sagt er selbst, bei diesem Vortrag, sagt er, könnt ihr euch vorstellen, wie viele Millionen man macht mit so einem Buch? Sagt er so, frei offen. Und dann erzählt er, das hat mir Todesangst bereitet, als die Kohle da reinkam. Er sagt Folgendes, ich habe Leute gesehen, die haben ihre Seele verkauft für ein größeres Gehalt. Leider fallen viele Pastoren aufgrund von Geld. Und ich habe in der letzten Woche zwei Fälle mitbekommen, wo Geld, wo Reichtum, wo Macht die Ursache war, dass Pastoren gefallen sind oder zurückgetreten sind. Sehr bekannte Leute. Und wo es eine Gemeinde ist, wo es richtig am Knallen und am Brodeln ist oder die Medien sich die Mäuler zerreißen darüber, dass sie endlich so Evangelikale mal haben, dass die sich da bekämpfen im Familien. Also da gibt es richtige eklige Sachen. Darum hatte er mit seiner Frau zusammen von Anfang an einen Deal gemacht. Sie waren frisch verheiratet, waren arm wie die Kirchenmäuse, ich glaube immer noch Studenten, oder waren ganz frisch im Dienst und von Spenden abhängig. Und dann kamen sie ganz frisch in den Dienst und sie haben einen Deal gemacht. Er nennt es, wir haben ein Spiel mit Gott gemacht. Spiel mit Gott? Ich erkläre euch das. Er hat gesagt, okay, wir wollen Gott ab sofort den Zehnten von all dem geben, was wir haben. Und wenn das funktioniert, dann geben wir nächstes Jahr 1% mehr. 11%. Und wenn das funktioniert, dann werden wir es immer weiter erhöhen. Und Gott, wir machen jetzt mal den Deal mit ihr. Mal gucken, ob, ja, wie das funktioniert. Ob Gott zu seinem Wort steht. Und er hat gesagt, sie haben das gemacht. 20, 30 Jahre lang. Immer mehr. Man kann sich vorstellen, wo das dann hingeführt hat, zu welcher Summe. Und er hat gesagt, das hat in ihnen etwas gewirkt, eine Art Großzügigkeit, die sich durch alle Bereiche des Lebens gezogen hat. Und dann sagt er, Großzügigkeit ist das Gegengift zur Habgier. Wieder ein Grund, warum Gott die Sache mit dem Zehnten nennt. Ja? So. Er sagt frei heraus, das war die Grundlage und darum konnte Gott uns dann auch Reichtum anvertrauen. Weil wir von Anfang an Gott gedient haben und nicht Mammon. Und das ist der springende Punkt. Wenn Leute um Reichtum beten, dann komme ich nochmal auf diese Reichtumstheologie zurück. Das ist Gift. Reichtum in den falschen Händen oder wenn wir nicht bereit dafür sind, das macht uns kaputt. Deswegen schreibt Paulus das an den Timotheus. Das ist ein ganz gefährliches Instrument. Salomo hingegen konnte mit Reichtum umgehen, weil er die richtige Grundlage hat. Und dieses Beispiel von Rick Warren soll einfach zeigen, dass er von Anfang an im treuen Kleinen war und gelernt hat, damit umzugehen. Gott weiß das genau. Leute, ich will nicht reich werden, um Himmels Willen. Deswegen schreibe ich auch kein Buch. Das wird sowieso kein Bestseller, ja? Ein Ladenhüter. Aber davon abgesehen, ja? Aber das ist gefährlich. Salomo selbst sagt den normalen Menschen, sagt er, Leute, trachtet nicht danach, reich zu werden. Das ist ein ganz heißes Ding. Aber es ist wichtig, dass du dein Leben auf die richtige Grundlage gestellt hast, auf Jesus. Und wenn das gefestigt wird, dann, wenn du dann reich wärst, dann ist das eine Begleiterscheinung, die kannst du richtig einsetzen. Dann macht dich das nicht kaputt. Aber es braucht Reife dazu. Und die schafft Gott. Er hat dann, was hat er überhaupt gemacht mit der Million? Er hat eine Foundation gegründet, der ist in so einem Peace Plan Projekt drin und hat dann Millionen und Millionen da reingegeben. Und er erzählt dann, er hat heute noch das gleiche Haus wie vor 20 Jahren, das gleiche Auto wie vor 14 Jahren, das ist wirklich für einen Ami eine Leistung. Und eine Uhr von Walmart, ja? Das ist so ungefähr wie bei uns Kaufland. Du sagst, das sagt mir aber nichts. Mir hat es aber ganz viel gesagt, weil ich sehe, da ist jemand, der hätte ganz andere Möglichkeiten oder allein schon dieses Authentische, so vorne zu stehen und diese Sache so zu geben. Und ich habe mir danach gesagt, Sarah und ich, wir haben zusammen gebetet, wir haben gesagt, Gott, egal was passiert, wir weihen dir unser Leben und egal was auch alles sonst als Begleiterscheinung da ist, es soll Begleiterscheinung bleiben. Und das ist wichtig, dass Gott zu sagen. Er schließt dann mit einem Vers aus Lukas 16, Vers 11, wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und er sagt, du behauptest, du würdest Gott vertrauen, das hat richtig reingehauen bei mir. Er sagt, du behauptest, du würdest Gott vertrauen für deine Errettung, aber du vertraust ihm dein Geld nicht an. Wen willst du für dumm verkaufen? Wow, das hat so richtig reingehauen. Ja, ich glaube an Jesus, ich singe Anbetungslieder und so weiter. Aber wenn du Gott nicht vertraust mit deinem Geld, wen willst du für dumm verkaufen? Jesus sagt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wo ist dein Schatz? Hier hinten? Wo ist dein Schatz? Noch ein Zitat von ihm. Er sagt, so oft wir vor Gott geben, brechen wir die Kette des Materialismus und des Besitzes. Du willst eine konkrete Anwendung für die Predigt heute haben? Dann mach dir das zu eigen. Gott, ich breche das ganz bewusst. Du hast Power in deinen Worten. Du hast Power in deinem Bekenntnis, was du ablegst. Und ich möchte dir das ans Herz legen. Ich möchte dich ermutigen dazu, das zu tun, dass wir das gemeinsam tun. Brich diese Macht. Bekenne ihm die Sünde. Tu Buße darüber. Oder frag, wir haben eben von dieser Arbeitsanalyse gesprochen. Nimm diese Analyse mal mit. Sag Gott, wenn Habgier mein Problem ist, wenn es irgendwo versteckt ist, in meiner Art zu sparen zum Beispiel. Sparen ist wichtig, sparen ist gut. Aber ist da irgendwas faul? Am Anfang unserer Ehe, ich dachte immer, ich bin total sparsam und ich mache das richtig, richtig und richtig gut. Und wir sind am Anfang aneinander gekommen, Sarah und ich, aufgrund von diesem Thema. Ich habe Sarah beschuldigt in ihrem Lebensstil und sie hat das Gleiche mit mir gemacht. Aber bei mir war Geld ein Götze, obwohl ich keins hatte. Ist das möglich? Ja, das ist möglich. Wir waren im vollzeitlichen Dienst gewesen, wir hatten keinen monatlichen Lohn gehabt und trotzdem war Geld ein Götze gewesen. Ich habe schier verzweifelt, dass das Geld nicht reinkam und Gott wollte mir so eine mächtige Lektion geben. Wir haben darüber gebetet, ich musste Buße tun, Sarah hat das bei mir geoutet und wir haben das Jesus hingelegt, haben gesagt, Jesus, und jetzt gehen wir für dich vorwärts. Und lass uns das doch gemeinsam tun. Lass uns jetzt zusammen beten. Und Gott das hinbringen. Ich denke, lass uns doch mal dazu aufstehen. Herr, ich hatte so während der Vorbereitung den Eindruck, diese Geschichte hier, der Habgier, der Geldliebe, der falschen Sicherheiten, ist ein größeres Thema. Mit Sicherheit auch hier in der City Chapel, als dass wir es für wahr haben wollen. Und Herr, wir bringen dir jetzt unser Leben. Herr, ich möchte dich bitten, dass du, während wir diese diese Hypothese mal mitnehmen, diese Arbeitsgrundlage mal mitnehmen, uns darüber Gedanken machen, ob unser Verständnis von Sicherheit, von Sparen, von Konsumieren, von Investieren, von Karriere oder was auch immer, ob wir da richtig gelagert sind. Und ich möchte dich bitten im Namen Jesu, dass du diese Dinge uns offenbarst. Ich bitte dich für Mut für meine Brüder und Schwestern, wenn sie jetzt in die Woche reingehen, sei es mit dem Ehepartner darüber sprechen, mit den Freunden darüber reden, im Hauskreis darüber reden und einfach die Frage mal stellen, gibt es da irgendwas, wo Geld nicht mehr Geld ist, sondern Mammon, ein Gott? Und vielleicht das der Grund ist, warum wir eine falsche Identität haben. Und ich möchte dich bitten, dass du diese Dinge uns vor Augen führst. Ich will noch nicht mal bitten, dass du diese Dinge brichst. Du kannst diese Dinge nicht brechen, wenn wir sie noch festhalten. Sondern, dass du uns diese Dinge vor Augen führst. Dass wir einfach mal authentisch nackt vor dir stehen. Und dann sehen, ob wir noch irgendwelche Fassaden festhalten, die wir klammern. Oder Ängste haben. Herr, setz uns frei, wirklich, dass wir Menschen sind, die richtige Grundlage haben. Wie tragisch, wenn wir die falsche Grundlage haben und irgendwo das Geld so eine Rolle spielt, die falschen Sicherheiten so eine Rolle spielen, dass das unsere Grundlage ist und wenn es wegbricht, dann bricht unser ganzes Kartenhaus zusammen. Und ich bitte dich, offenbare du dich uns. Und da, wo du, Heiliger Geist, vielleicht jetzt schon Leuten so ein Bild vor die Augen gegeben hast, dass sie das festhalten, loyal sind auch hier dir gegenüber, das nicht wieder wegschieben, sondern und sagen, ach, das kann ja gar nicht sein, sondern loyal sind und sagen, Gott, und das will ich jetzt angehen, im Namen Jesu. Ich will in die Freiheit der Kinder Gottes reinkommen. Ich will mich lösen von diesen Gebundenheiten und das möchte ich hier auch beten, da wo Gebundenheiten an Geld da ist, in irgendeiner Art und Weise, möge das gelöst sein, im Namen Jesu, möge es zu kommen, gerade bei denjenigen, die es jetzt offen hingelegt haben, dass es gebrochen wird, im Namen Jesu und dass du hineinkommst mit deinem Frieden, mit deiner Kraft, dass du eine neue Grundlage schaffst fürs Leben. Und dass wir erkennen, im 1. Timotheus 6 heißt es, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit im Umgang mit Geld ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Herr, offenbare du dich, zeig du dich und wir wollen dir einfach sagen, wir stehen dir zur Verfügung. Du hast so einen wunderbaren Plan mit uns und wir haben vorhin gelesen, einen anderen Grund kann niemand legen. Es gibt nur einen Grund und der bist du, Jesus. Und vielleicht ist das erste Mal, dass du sowas gehört hast und du kannst Jesus zur Grundlage deines Lebens machen. Er wurde nichts für dich. Er hat sich selbst zu nichts gemacht, um dich zu erlösen. Er hat die ganze Schuld, die ganze Sünde, Götzen hat er mit ans Kreuz geschleppt, um dich frei zu machen. Und er ist auferstanden von den Toten, er lebt, er hat gesiegt. Und in ihm ist der Sieg und lade Jesus jetzt ein. Herr Jesus, ich öffne dir jetzt mein Herz. Komm in mein Herz. Mach mich frei von diesen Gebundenheiten. Setz mich frei. Ich möchte von dir erlöst werden. Von diesen Sünden, von diesen Dingen, die mich binden. Ich bekenne dir, dass ich Teil dieser Gesellschaft bin und verwachsen bin mit all diesen falschen Ikonen und leg dir das zu Füßen, dass du mich neu machst und dass du mich gestaltest und von nun an sollst du mein Herr sein, nicht Mammon, nicht sonst irgendwas. Komm in mein Leben und segne mich. Lass uns noch mal eine Zeit haben, wo wir Gott anbeten und gleich